Berliner Rundfunk 91.4. Ein neuer Tag.
Präsentiert von Sunshine Catering.
Hallo Frau Wiener, danke, dass Sie Zeit für mich haben.
Ja, hallo.
Sie sind eine unfassbar vielseitige Frau. Man kennt Sie als Fernsehköchin, als Unternehmerin, als Autorin, als Politikerin und Sie haben eben auch eine eigene Stiftung, die Sarah Wiener Stiftung, die sich dafür stark macht, dass Kita- und Grundschulkinder gut essen, kochen und auch genießen lernen. Wie sieht das konkret aus? Wie bringen Sie das den Kindern bei?
Ja, wir haben seit 2007, seit der Stiftungsgründung, verschiedene Formate entwickelt. Das Allerwichtigste ist, wir wollen ganz niedrigschwellig Kindern Kochen beibringen, und zwar überall in Deutschland, auf dem Dorf, in der Stadt. Dafür bilden wir Genussbotschafter weiter, also Pädagogen, Lehrkräfte, Fachkräfte, um ihnen die Möglichkeiten und das Rüstzeug in die Hand zu geben, um dann mit Kindergruppen zu kochen. Dazu gibt es eine digitale Plattform für Eltern mit Rezepten, einfachen, nachhaltigen, was immer, saisonalen. Und dann gibt es noch ein Bildungsprogramm, Essen entdecken für Kitagruppen mit Tagesexkursionen zu unseren Partner-Biobauernhöfen oder selbstgewählten Orten, damit sie mit dem Essen wieder in Verbindung gebracht werden. Also wir machen sehr viel, und dann sind wir beteiligt auch an der Berliner Ernährungsstrategie, dass wir Genussbotschafterinnen für Familien an Familienzentren und die Berliner Ernährungslotsinnen ausbilden, weiterbilden, damit sie wirklich auch überall, gerade in Familien mit Kindern, ihr Wissen und ihre Hilfe anbieten können und weiterentwickeln können.
Mit den Erfahrungen, die Sie schon seit Jahren in Ihrer Stiftungsarbeit haben und gemacht haben, wie ist es denn um die Ernährung unserer Kinder in Berlin und Brandenburg bestellt?
Also es gibt eine Studie von 2018, die zeigt, dass deutsche Kinder doppelt so viele Süßigkeiten essen und halb so viel Obst und Gemüse wie empfohlen. Und so ungefähr gerade aktuell sind 15% der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, 6% davon stark adipositas, also stark übergewichtig. Das ist natürlich eine Ausgangslage für das ganze spätere Leben, für Krankheiten, für chronisch entzündliche Krankheiten, für Diabetes, aber auch für Gelenkprobleme, für Bluthochdruck und so weiter. Wir sehen auch, dass in der Pandemie bei Corona noch mehr Kinder dicker geworden sind und sich schlecht ernährt haben, und dass es ein großes Ungleichgewicht gibt zwischen Menschen, die weniger Geld im Geldbörsel haben und ihre Kinder deswegen auch schlechter ernähren, oder ist es eine Wissensfrage, und ja, eine kleine Elite, die ihre Kinder sehr gut ernährt, sehr vielfältig, und diese Kinder wissen dann auch relativ viel schon in jungen Jahren über Lebensmittel, aber das ist eine Minderheit.
Warum ist es Ihnen so wichtig? Warum ist Ihnen das so ein Herzensanliegen, dass sich Kinder möglichst gesund ernähren?
Na, zum einen ist es natürlich der Pfeiler unserer Existenz, unserer Kultur, unserer Identität. Wenn wir uns nicht selber ernähren können, wenn wir nichts über Lebensmittel wissen, dann werden wir immer fremdgefüttert. Und das ist in Zeiten, wo die stark verarbeitete Nahrungsmittelindustrie immer mehr zunimmt und immer mehr dominiert. Und man weiß, dass zum Beispiel, je näher Sie von einem Fastfood-Restaurant wohnen, desto dicker sind Sie. Das kann man statistisch messen. Wenn Ihnen nicht beigebracht wird, was Sie essen können, wie das schmeckt von klein auf, dann können Sie auch kein Geschmacksgedächtnis anlegen und auf Ihr Körpergefühl hören. Und das hat dann wiederum einerseits zur Folge, dass Sie sich nicht wohlfühlen in Ihrem Körper, also tatsächlich auch nicht seelisch und geistig, und zum anderen sozusagen manipuliert werden von einer Industrie, die einfach nur ihren Gewinn maximieren möchte und nicht ihre Gesundheit und ihr Glück. Ernährung hängt ja mit allen zusammen, nicht nur mit dem Essen, was sie einkaufen, sondern auch, was wir anbauen, Handelsbeziehungen, Supermarkt, lebendige Räume. Also für mich ist es das Zentrum von allem, was köstlich und gut läuft oder eben absolut schief.
Gab es so diesen einen Aha-Moment, wo es so Klack gemacht hat, wo Sie gesagt haben, okay, ich muss jetzt so eine Stiftung machen, ich muss das wirklich selbst in die Hand nehmen?
Ja, also weil ich mich ja schon immer aufgeregt habe über die Nahrungsmittelindustrie, und dann kamen noch diese bestimmten mit dem Glykol und mit dem Fleischskandal, und das war alles so ekelhaft, und dann habe ich zum ersten Mal gehört, die kriegen alle Antibiotika, und dann gibt es diese Zusatzstoffe, für die ich gar nicht aufgezeigt habe, und da habe ich dann angefangen schon immer zu sagen, das ist doch unfassbar, und habe mich aufgeregt, und irgendwann habe ich mir gedacht, ey Mädel, du regst dich zwar immer auf, aber was machst du eigentlich an Guten? Was machst du irgendwie, wo du sagst, das ist richtig, das geht in die richtige Richtung, das ist eine gute Maßnahme? Und da kam ich dann auf meine Stiftung.
Was erleben Sie bei diesen Workshops? Wie reagieren die Kinder? Was ist so Ihre Lieblingsgeschichte, wo Sie immer wieder denken, so ja, dafür mache ich das?
Es gibt tatsächlich Kinder, die mit, wir sind ja schon ab Kindergarten, ja, mit 4, 5 Jahren noch nie eine Karotte gegessen haben. Unlängst gab es einen Fall in Köln in einer Kita, da hat ein Kind gesagt, Kartoffeln, nee, esse ich nicht. Und dann haben wir einen Kartoffelstampf gemacht und das Kind war total begeistert und hat gesagt, oh, köstlich. Also was ich erlebe, ist, dass Kinder, die sich auch zu Hause oft verweigern, wenn sie selber mitkochen, dass sie dann auch ihr Werk verzehren wollen und essen wollen. Und dass Kinder prinzipiell sehr neugierig sind und deswegen sollte man da auch anfangen. Bei kleinen Kindern, man kann schon bei 2, 3 Jahren zupfen lassen, weiches Obst schneiden lassen und so weiter. Einfach in die Küche holen. Und gerade bei Menschen, die überfordert sind, ich war ja selber alleinerziehend, könnte das ein Mittel sein, mehr Zeit mit dem eigenen Kind zu verbringen und das in die Küche zu holen und gemeinsame schöne Erlebnisse zu haben, wo man sich als Alleinerziehende und als überarbeitete Person ja eigentlich denkt, oh, ich muss das jetzt auch noch schnell machen, um dann vielleicht Zeit zum Spielen zu haben. Falsch. Das Spiel und die Verbindung mit dem Kind ist besser und stabiler in der Küche.
Mhm. Sie haben es schon angesprochen, Ihre Workshops richten sich ja nicht nur an Kinder, sondern im Grunde an die ganze Familie, auch an die Eltern. Wie nehmen Sie die mit? Also welche konkreten Angebote gibt es und was erleben Sie da als Reaktion von den Eltern?
Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich Kinder, 5-Jährige, die wissen, dass es violette Kartoffeln gibt und rosane und die können Koriander von Petersilie unterscheiden. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Da merkt man, mit diesem Kind wurde schon viel gekocht. Zum anderen gibt es einfach Kinder, die sich vor allem ekeln, weil sie frische Lebensmittel nicht kennen. Wir machen Geschmacksspiele, da können die allermeisten Kinder nicht mehr ein frisches Erdbeerjoghurt von einem künstlichen unterscheiden. Das frische, also Joghurt mit Zucker, mit ein bisschen Honig, mit Erdbeeren, triggert die nicht mehr. Da wird geraten, ist das jetzt Zitronenjoghurt oder ist das ein Naturjoghurt? Und auf der anderen Seite diese hochverarbeiteten, überzuckerten, künstlich aromatisierten Joghurts werden dann gehighlightet. Also sagen alle, wow, raus, ja, das ist Erdbeerjoghurt. Das ist schon ein bisschen erschreckend, das macht mir schon Sorge. Und gleichzeitig gibt es Eltern, die genauso aufgewachsen sind oder eben keine Zeit haben, sich so um ihre Kinder zu kümmern oder nicht wissen, wie sie selber kochen können. Mhm. Dafür gibt es diese digitale Plattform, Familienküche, damit man Anregungen bekommt, kleine Filme, Kochtechniken, sich austauschen kann, Fragen stellen kann, um dann wirklich sicher im Sattel zu sein und einfach auch mal auszuprobieren und keine Angst vor der Küche oder vor bestimmten Lebensmitteln und Rezepten zu haben.
Mhm. Zeit ist so ein Argument, ne? Also ich habe selbst 4 Kinder und bin Vollzeit berufstätig und natürlich ist es einfacher, irgendwie eine Pizza im Ofen zu erwärmen, als frisch zu kochen. Lassen Sie dieses Argument mit der Zeit gelten oder sagen Sie, nein, es muss immer frisch sein und es geht auch immer frisch, auch in kurzer Zeit?
Allererst einmal Gratulation zu 4 Kindern, das
Vielen
hätte
Dank.
Ich mir nicht zugetraut. Das ist ja schon allein eine Aufgabe, würde ich sagen. Also es ist so, ich habe das selber früher auch gesagt oder so gefühlt und das stimmt ja. Also zum einen müssen wir auch als Gesellschaft eigentlich dahin kommen, dass wir sagen, wir müssen unser Berufsleben an den Alltag anpassen, an den Menschen und nicht umgekehrt, wie es eben jetzt läuft. Und deswegen sind wir alle immer ein bisschen gestresst. Aber bevor ich ein hochverarbeitetes Nahrungsmittel, ein gekauftes, das auch wenig Nährstoffe hat und potenziell mich eben nicht gesund erhält, sondern eher krank macht und mich abhängig macht, kann man natürlich sehr einfach ersetzen, dadurch, dass man sagt, es gibt einfach ein gutes Vollkornbrot mit ein paar Tomaten, Gurken, Fenchel aufgeschnitten, guten Rohmilchkäse. Also das ist immer drin, finde ich, und das ist auch nicht viel mehr Arbeit. Und dann muss man einfach besser organisieren. Macht zum Beispiel Tomatensoße gleich 5 Liter und friert die portionsweise ein. Man kocht Suppen vor und friert die portionsweise ein. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man wirklich sehr einfach machen kann. Und dann, wenn man keine Zeit hat, die einfach rausholt und dann serviert. Also ein Vollkornbrot mit einer guten Suppe oder mit einem Eintopf ist doch wunderbar.
Mhm.
Ich möchte aber auch alle couragieren zu sagen, kochen heißt nicht, ich mache jetzt ein Drei-Gänge-Menü und das muss super kompliziert sein und ich stelle mich dahin und stehe da jetzt 2 Stunden, sondern kochen kann einfach dann auch sein, mal einen Rohkostteller mit ein bisschen guten Öl, mit ein paar Kräutern, mit gestoßenen Sesam oder mit Nüssen oder Parmesan drüber gehe oder Dill, Zitronensaft und das war's und dazu ein Brot. Es muss nicht aufwendig sein, aber natürlich ist die Vorbereitung, das Einkaufen schon Arbeit. Menschen glauben, es ist mehr Arbeit, aber für eine Pizza müssen sie ja auch einkaufen gehen. Also man kann das schon wirklich viel, viel besser hinkriegen, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt jeden Tag frisch kochen. Linseneintopf, ja, wunderbar. Machen Sie 4 Liter.
Man muss sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen. Ne? Das ist wahrscheinlich die eigentliche Arbeit, dass man eben nicht so gedankenlos in den Supermarkt geht und dann doch zu irgendwas greift, was fertig ist, sondern man muss sich halt einmal überlegen, was mache ich denn? Jetzt ist mir gerade schon das Wasser im Mund zusammengelaufen, als Sie da aufgezählt haben, was man so alles machen könnte. Aber es gibt ja auch so total Verweigerungen. Ne? Auch unter Kindern, also bei meinen hatte ich Glück, die haben so ziemlich alles ausprobiert und es gab auch immer den Kostekleks, ja, man musste mindestens einmal kurz probieren und dann durfte man immer noch sagen, nee, das möchte ich immer nicht essen, aber mein Neffe zum Beispiel, der hat wirklich nur Kartoffeln und Nudeln gegessen und auch nur mit Tomatensauce oder ein bisschen Butter dabei. Wie kriegt man diese Kinder dazu, sich gesund zu ernähren? Und meine Schwester hat wirklich alles probiert und der andere Sohn ist sehr, sehr gesund aufgewachsen, aber der andere war halt der Totalverweigerer.
Ja, also zum einen ist es wirklich ein guter Tipp, diese Kinder in die Küche zu holen und mit ihnen zu kochen. Ich empfehle kein extra Essen für kleine Kinder. Das geht schon im falschen Weg. Wenn 3-Jährige, 4-Jährige, 5-Jährige ihnen sagen dürfen, was sie kochen sollen, dann sind sie schon verloren. Sie sollen normal essen. Sie müssen und dann sollten kein Kind zwingen, etwas zu essen, was es nicht will. Es sollte immer im besten Fall so kleine Rohkoststäbchen oder Vollkornbrot auf dem Tisch sein, dass man sagt, ja gut, dann isst du halt das. Wenn du dann das nicht isst, ich wäre so konsequent, ich hätte gesagt, ja, dann isst du halt nur Vollkornbrot oder du machst Nudeln aus Vollkorn, weil es ist natürlich schon so, ein Kind könnte ja das nicht essen. Also wenn ich kenne auch Eltern, die sagen, ah, mein Kind trinkt immer so viel Cola und ich sag schon, nein, darfst du nicht. Ja, ich habe zum Beispiel nie Cola gekauft. Ja, dann kann mein Kind zehnmal sagen, ich will Cola. Dann habe ich gar knallhart gesagt, ja, dann verdien dein eigenes Geld und kauf dir das. Bei mir gibt's das nicht. Also man muss auch so ein bisschen konsequent sein zum einen. Und zum anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklich ein Kind nur mit Nudeln und Erdäpfeln und Tomatensauce groß wird, weil dann wäre es schon nach gewisser Zeit mangelernährt. Also vielleicht ist das Kind dann auch besonders viel im Kindergarten oder in der Schule, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber normalerweise ist es so, wenn man Kinder die Freiheit gibt und sie nicht zwingt und immer wieder ihnen vor ist, als Vorbild, weil sie dann doch am Ende neugierig sind. Dass es bestimmte Gemüsesachen gibt oder bestimmt Käse, alles gut, hatte ich auch als Kind. Vielleicht ist da die Körperintelligenz, die sagt, nein, ich vertrage das und das nicht so gut oder das brauche ich nicht. Ist ja auch nicht notwendig, dass man alles isst, aber man sollte eben abwechslungsreich und am besten bunt ist.
Sie haben die Kita angesprochen und die Schulen. Welche Rolle spielen diese Orte bei der Förderung einer gesunden Ernährung für Kinder?
Eine wesentliche Rolle, eine ganz große. Ich habe selber mal 5 Jahre lang 700 Kindergartenkinder becatert, um daraus zu lernen auch, was essen Kinder, wo ist die Grenze und habe festgestellt, das fängt bei den Erzieherinnen an, wenn die offen sind und zum Beispiel Rinderzunge mögen oder Kalbsbries oder Rosenkohl, was auch immer, essen Kinder alles. Sie essen wirklich alles bis zu einem gewissen Alter. Es sei denn, wie gesagt, das Körpergedächtnis sagt, nicht gut für dich oder sie haben eine komische Erfahrung damit gemacht. Nur wir haben gesehen, dass Kindergärtnerinnen, die selber zum Beispiel Innereien nicht mögen, dass sie das unbewusst oder bewusst den Kindern weitergeben, indem sie sagen, das brauche ich jetzt nicht. Also das ist tatsächlich, offene Plätze, Schulen, Kindergärten haben eine wirklich große Funktion und können auch verantwortlich sein, dass sehr schlecht genährte Kinder aufholen können, dass sich diese Schere der ungleichen Ernährung und dieser Ungerechtigkeit ein bisschen schließt.
Also auch da die Vorbildfunktion der Erwachsenen, auch in der Schule, auch in der Kita. Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ich würde es aber trotzdem gerne noch mal ausführlicher besprechen. Welche langfristigen Auswirkungen hat eine ungesunde Ernährung unserer Kinder auf die Gesellschaft und auf das Gesundheitssystem?
Zum einen muss man sagen, dass wir, je mehr wir schwerstverarbeitete Nahrungsmittel zu uns nehmen, desto mehr schaffen auch wir damit die Vielfalt auf den Feldern ab und in den eigenen Regionen, weil ja dann nur also normierte Nahrungsmittel, die reproduzierbar sind, die immer gleich schmecken müssen, damit fördern. Also das hat wirklich auch eine Auswirkung bis zum Bauern, was der dann verkaufen kann, was der anbaut. Das ist auch ein interessanter Gedanke, gerade heute, wo wir die Vielfalt von Saatgut und von Samen und von Rassen und Sorten brauchen. Zum anderen ist es so, dass sie natürlich, wenn sie heute schlecht Kinder ernähren, nicht gleich umfallen. Und wenn es Kinder gibt, die dann dicker werden oder fettsüchtig werden, das extrem schwierig ist, wieder auszugleichen, wie wir alle wissen. Aber noch wichtiger, dass sie damit in unser größtes eigenes Ökosystem eingreifen, nämlich in unser eigenes Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom, das sind die vielen Mikroorganismen, die in ihrem Darm sind, die haben sie überall, auch auf der Haut, aber besonders da, wo es schön warm ist und sicher auf den Schleimhäuten im Darm. Die wiederum halten ihr Immunsystem gesund und machen zahlreiche Aufgaben, ja, von Hormonen, von Transport. Das geht so weit, dass das einen durch den Vagusnerv in das Hirn geht, dass sie mit anderer Ernährung Depressionsarten mildern können, dass man vermutet, dass bestimmte Stoffe neurotoxisch sind und Alzheimer und Parkinson verursachen können oder zumindest beschleunigen. Also es ist extrem wichtig, dass sie lebendig, frisch und vielfältig essen, weil wir seit einfach 100.000 Millionen Jahren in unserer ganzen Entwicklung damit konfrontiert waren und das mit der Evolution immer so in ein Ping-Pong-Spiel gelernt haben. Wir haben aber nicht gelernt, bestimmte Stoffe, einen Apfel zu zentrifugieren und zu sterilisieren, hochzuerhitzen und dann Druck aufzuüben, um dann bestimmte Stoffe zu extrahieren, um dann neu zusammenzusetzen. Das kennt unser Stoffwechsel nicht. Also wenn Sie mich fragen, wie ist man gesund und vielfältig und warum haben wir vielleicht dann in 30, 40 Jahren so viele Probleme, dann ist sicher ein Schlüssel, natürlich und gut zu essen, ist die Basis einer Stamina und einer Gesundheit. Mhm. Und dann können Sie noch ins Detail gehen, weil wir wissen ja, dass zum Beispiel Industriezucker, Weißmehl ist ja auch so etwas, was eigentlich in der Natur nicht so vorkommt, sich noch sozusagen potenziert in der Schädlichkeit, dass wir zu viel Nährstoffe aufnehmen in bestimmten Regeln, dass unser Geschmack auch einfach verschlammt durch ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe, die lügen, die tun, als würden sie was, weil sonst wird man es ja nicht essen. Hm. Es muss halt billig sein, es muss schnell herstellbar und es muss immer wieder reproduzierbar sein. Also ein guter Esser, jemand, der Essen liebt, freut sich, wenn das Brötchen eben nicht jeden Tag genau gleich ausschaut oder die Karotte. Da lebt noch was, da zuckt noch was, da gibt's noch Vielfalt.
Sie haben vorhin gesagt, je näher das Fastfood-Restaurant ist, desto dicker sind die Menschen in der Umgebung. Stellen Sie unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten eigentlich zwischen Menschen aus der Stadt und Menschen auf dem Land, also beispielsweise Berlin-Brandenburg, fest?
Also es ist leider nicht so, dass Landkinder automatisch gesünder sind. Denn das Land geht auch zurück. Also es gibt immer weniger Bauernhöfe. Deswegen gibt es auch langsam so viele Allergien und Sensitivitäten wie in der Stadt. Es ist sogar so schlimm, dass es mehr Parkinson und mehr Alzheimer oft in der Landbevölkerung gibt und man führt das auf den Pestizideinsatz zurück. Also leider ist es nicht so, dass man sagen kann, die ernähren sich prinzipiell besser, weil sie vielleicht einen Gemüsegarten haben. Das gibt es noch. Aber ich habe auch Familien kennengelernt, wo die Oma einen riesen Gemüsegarten hat und sich mit der Tochter zerstritten hat und deswegen haben die Enkelkinder überhaupt keine Ahnung von frischem Gemüse. Das gibt es alles. Es ist eher eine Frage des Einkommens und natürlich des Wissens. Mhm. Also sie brauchen auch einfach eine Aufklärung. Warum ist Ernährung wichtig? Was sollte man essen? Wie kommt Bluthochdruck? Was mache ich bei bestimmten Krankheiten oder wie kann ich die vermeiden? Und das ist etwas, was in unserem Schulsystem leider fehlt.
Mhm. Aber Sie sind ja daran, das zu ändern. Das finde ich ganz großartig. Es ist super spannend, sich mit Ihnen darüber zu unterhalten, weil Sie auch einfach ein wandelndes Lexikon in der Hinsicht sind. Wie kann man Sie und Ihre Stiftung unterstützen?
Das ist toll, dass Sie das fragen, denn wir sind tatsächlich eine gemeinnützige Stiftung, die auf Spenden angewiesen sind. Also Sie können bei Sarah Wiener Stiftung im Internet suchen und da werden Sie einen Button finden und eine Seite, wie Sie das können. Das würden wir uns freuen, wenn Sie aber zum Beispiel Lehrerin sind oder Kindergärtnerin oder mit Kindern arbeiten, dann bilden wir Sie auch gern kostenlos weiter. Und es gibt sogar für Kindergartenpädagogen und für Grundschülerinnen, für Lehrerinnen eine Anschubsfinanzierung, damit sie dann auch entweder Küchenequipment oder Lebensmittel für diese Gruppe kaufen können. Also wir versuchen es Ihnen wirklich so einfach wie möglich zu machen, um die Welt ein bisschen schmackhafter zu machen und sie zu verbessern.
Das ist toll. Frau Wiener, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie diese wichtige Arbeit angestoßen haben, dass Sie sie seit so vielen Jahren machen und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank und alles Gute an Ihre vier Kinder.
Dankeschön.
Diese Podcast-Folge wurde Ihnen präsentiert von Sunshine Catering, Ihrem zuverlässigen Partner für moderne Ernährung unserer Schulkinder. Infos auf sunshine-catering.de.